Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto und wir erfüllen heute einen Wunsch. Viele Hörerinnen und Hörer hatten uns Themen vorgeschlagen, auch Milan Bauseneik, nachdem er auf einer japanischen Insel war und dort von einem deutschen Kriegsgefangenenlager gehört hat.
Das Besondere an diesem Lager war, dass dort auch durch die künstlerische Förderung der Inhaftierten ein Trend in Japan begonnen worden ist, nämlich die Begeisterung des Landes für Beethovens 9. Sinfonie.
In Japan ist die 9. Sinfonie von Beethoven heute praktisch die zweite Nationalhymne. Damals, 1918, begann dieser Trend, wie unser Hörer Milan Bauseneik schildert, und er wollte darüber mehr erfahren. Also hat er uns geschrieben und wir haben für die Wunschweltzeit Michaela Fieser losgeschickt, eine Reporterin, die sich sehr gut auskennt mit Japan. Sie ist rübergeflogen und dann mit dem Highway-Bus auf die Insel Shikoku gefahren, nach Naruto. Und schon als sie aus dem Bus aussteigt, hört sie natürlich.
Die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Hier in einer Bushaltestelle der japanischen Kleinstadt Naruto. Ein Bewegungsmelder hat bemerkt, dass ich aussteige, und sofort plärrt aus einem Lautsprecher Beethovens 9. Aber nicht nur hier ist sie zu hören. Auch in der Telefonwarteschleife der Stadtverwaltung von Naruto, und sie erklingt jeden Abend um 18 Uhr vor dem Rathaus. Nicht ohne Grund. Naruto rühmt sich damit, Daikyu no Furusato zu sein, die Heimat der großen Neunten. Beethovens letzte vollendete Sinfonie, 1824 uraufgeführt, ein Meilenstein der Musikgeschichte, Hymne der EU und in Japan fast etwas Heiliges. Man nennt sie hier auch die zweite Nationalhymne des Landes. Ode an die Freude. Furuide, das kann fast jeder Japaner singen oder sagen. Traditionell wird sie zum Jahresende von Orchestern in ganz Japan aufgeführt. Auf Deutsch. Sie taucht immer dann auf, wenn etwas Erhabenes gespürt werden soll. Das passiert natürlich auch oft in japanischer Fernsehwerbung.
Es gibt in dem Stück den Moment, wo man sich und seine Präsenz fühlt. Das überkommt alle im Raum, die Sänger, das Orchester, die Zuhörer. Alle verschmelzen zu einem. Und solche Musikstücke gibt es nicht viele, aber Beethovens 9. gehört gewiss dazu. Warum man das jetzt aber am Jahresende spielt, das weiß ich auch nicht. Es heißt, man hätte das aus Deutschland übernommen, wo das Stück auch am Jahresende gespielt wird. Aber so viel ich weiß, ist das da ja gar nicht so.
Herr Kiyoharu Mori ist Leiter des Deutschen Hauses in Naruto. Dass es hier so eine Institution überhaupt gibt, in dieser Kleinstadt, hängt auch mit der 9. zusammen. Denn es war hier in Naruto, dass Beethovens Meisterwerk zum ersten Mal in Asien aufgeführt wurde. Am 1. Juni 1918, als deutsche Kriegsgefangene, die im Lager Bando inhaftiert waren, das Stück für sich und ihre Kameraden spielten. Aus Mangel an Frauen schrieben sie die weiblichen Stimmen um und bedienten sich der wenigen Instrumente, die sie im Lager auftreiben konnten.
10. Juni 1918. Meine liebe Mutter, die Regenzeit hat eingesetzt. Sie dauert rund 6 Wochen und zeichnet sich durch schwüles, regnerisches Wetter aus. Vorigen Sonnabend wurde die 9. Sinfonie von Beethoven gespielt. Die Aufführung glückte gut. Besonders der 3. Satz hat es mir angetan. Welche Ruhe, welcher Trost strömen von ihm aus. Ist Wilhelm schon in der Schweiz? Mit den herzlichsten Grüßen, dein Hermann.
Die Postkarte des deutschen Kriegsgefangenen Hermann Hake an seine Mutter ist wichtig für die kleine Stadt Naruto. Denn hier steht es schwarz auf weiß und mit Datum versehen, Beethovens 9. So war es hier, im Lager Bando, in Naruto und nicht in Shanghai oder Tokio, dass sie zum ersten Mal in Asien erklang. Nachdem das klar wurde, gründeten die Bürger einen Verein. Die Mitglieder suchten den Kontakt nach Deutschland. Eine Städtepartnerschaft sollte initiiert werden. Die Wahl fiel auf Lüneburg. Die Stadt war von der Größe vergleichbar mit Naruto und hatte auch eine Geschichte im Salzhandel. Seither kommen Sänger aus beiden Ländern regelmäßig zusammen, um das Stück aufzuführen. Gemeinsam stellten sie einen deutschen Glockenturm auf dem Berg hinter dem ehemaligen Gefangenenlager auf. Jeden Tag um 12 Uhr schallen sie ins Tal und erinnern, alle Menschen werden Brüder. Und dann gibt es noch das mittlerweile legendäre Konzert, das jeden ersten Sonntag im Juni im Deutschen Haus abgehalten wird. Amateursänger aus ganz Japan treten an. Es gibt eine Vorauswahl und dann stehen 600 Sänger und Sängerinnen, eng zusammengedrückt, auf der viel zu kleinen Bühne, Schulter an Schulter und schmettern Freude schöner Götterfunken auf Deutsch.
Das Stück ist sehr schwer, aber es wird in Japan vornehmlich von Amateuren gesungen. Das ist anders als in Deutschland, wo sich nur Profis an dieses Stück heranwagen. Und um für all diese Amateure einen Rahmen zu bilden, veranstaltet man die Konzerte im Juni in Naruto und hat eine Art Verein gegründet. Es gibt viele, die nur dieses eine Lied singen, sonst nichts.
Herr Koroyasu ist Musikprofessor an der Universität von Naruto und hat schon beim Bayerischen Rundfunkchor gesungen. Er sang auch mit, als Leonard Bernstein Beethovens 9. in Berlin zum Fall der Mauer aufführte. Damals wurde Freude mit Freiheit ausgetauscht. Es war einer der Schlüsselmomente in Koroyasus Leben.
Der Originaltext ist auf Deutsch, damit hat Beethoven das Werk geschaffen. Text und Musik gehören zusammen. Auf Deutsch zu singen ist daher einfacher, als es ins Japanische zu übersetzen.
Für die japanischen Amateursänger ist die 9., die jedes Jahr im Sommer in Naruto aufgeführt wird, vergleichbar mit dem Rennen eines Marathons. Sie proben das ganze Jahr dafür. Und dann gilt es durchzuhalten, mitzumachen und vor allem dabei zu sein.
Alle Menschen werden Brüder.
Alle Menschen werden Brüder, so heißt es in der 9. Und wenn die Amateure singen und etwas mit der Tonlage nicht klappt, dann sind immer andere da, die ihnen helfen, sie unterstützen. Und zusammen wird es dann Musik.
Zum 100. Jubiläum der ersten Aufführung der 9. in Japan, also im Sommer 2018, kam es in Naruto zu einem denkwürdigen Konzert. Wieder wurde sie aufgeführt, dieses Mal nur mit Männerstimmen und nur mit den Instrumenten wie damals. Viele in Naruto bekommen noch immer Gänsehaut, wenn sie nur daran denken. Der Postkartenschreiber und Kriegsgefangene Hermann Hake verbrachte insgesamt 6 Jahre in Bando Naruto. Fast alle seine Briefe sind erhalten geblieben. Sie berichten vom Warten, vom Zeittotschlagen. Warum die Deutschen überhaupt hierher kamen? Nun ja, der Erste Weltkrieg tobte 1914 nicht nur in Europa, auch in Asien gab es große Kämpfe. Zum Beispiel um den kolonialen Handelsstützpunkt Tsingtao, den das Deutsche Kaiserreich von China gepachtet hatte. Der lag am Meer, hatte eine große strategische Bedeutung und wurde deshalb von der japanischen Armee monatelang belagert. Im November 1914 mussten die Deutschen kapitulieren. 4000 deutsche Soldaten und Reservisten wurden in ganz Japan verteilt. Hermann Hake und 1000 andere kamen ins Lager nach Bando.
Moshimoshi Matsue-san.
Hallo Herr Matsue. Ihr Großvater war damals der Lagerkommandant. Was hat er Ihnen denn davon erzählt?
Er hatte mir nicht viel erzählt, aber meinem Vater. Und er hat gesagt, dass mein Großvater die deutschen Gefangenen immer respektiert hat. Sie haben für ihr Land gekämpft, daher muss man sie achten. Er hat sich das Versprechen gegeben, dass er sie, wenn die Zeit reif ist, alle wieder sicher nach Hause schicken wird.
Und hatte er an seinem Lebensende noch immer seinen Bart?
Ja, er hat bis zu seinem Lebensende einen wunderbaren Bart getragen.
Bando war anders als die anderen Internierungslager in Japan. Es wurde zu einem besonderen Ort, vor allem wegen Toyohisa Matsue, dem Lagerkommandanten, der einen imposanten wilhelminischen Bart trug. Als im Jahr 2006 ein japanischer Film über das Lager und Beethovens 9. mit dem deutschsprachigen Schauspieler Bruno Ganz gedreht wurde, nannte man ihn Barto no Gakuen, das bärtige Orchester. Lagerkommandant Matsue blieb seinem Versprechen treu. Im Dezember 1920, nach 6 Jahren, erreichten die Deutschen wieder ihre Heimat. Dass sich die Rückreise um ein ganzes Jahr verzögert hatte, lag nicht an den Japanern. Deutschland war pleite und konnte kaum für die Kosten des Dampfers aufkommen. Während der ganzen Inhaftierung starben nur 8 von 1000 Lagerinsassen, die meisten davon an der spanischen Grippe. Einer ertrank, womöglich war es Selbstmord. Matsues Geheimnis für so positive Zahlen? Er verzichtete auf unnötige Appelle und gewährte den Gefangenen eine Art selbstbestimmten Alltag. Solange sie die Regeln befolgten, gestattete er ihnen die Zeit, mit den Dingen zu verbringen, die ihnen sinnvoll erschienen. Hinter dem Gefangenenlager ist einer der ältesten Schreine Japans und dahinter ein ursprünglicher Wald. Die Insassen liebten es, sich dort aufzuhalten. Auch heute noch gelten die Deutschen und der Wald als eine unzertrennbare Einheit. Die Erlaubnis für Waldspaziergänge, das Lager zu verlassen, wurde gerne erteilt. Als die Schreinpriester einen Weg anlegten, halfen die Deutschen dabei. Von den Holzbaracken ist nichts mehr übrig, aber eine bogenförmige deutsche Steinbrücke steht dort noch im Wald.
Der Hauptpriester dieses Schreins wohnte am Bachlauf. Und nachdem die Brücke stand, hielt er eine kleine Zeremonie ab. Darin erwähnte er, dass diese Brücke 500.000 Jahre stehen solle. Die Schreinpriester boten den Deutschen danach Bier an. Aber es war nicht gekühlt und so wurde kaum etwas davon getrunken. Das ist eine der Episoden, die aus dieser Zeit überliefert sind.
Tatsächlich mangelte es den Deutschen im Lager nicht an Bier. Auch sonst lebten sie dort ein fast alltägliches Leben. Und wenn man sich im Museum, im Deutschen Haus, die Ausstellungsstücke ansieht, vergisst man fast, dass es sich dort um Gefangene gehandelt hatte. Um sich die Zeit zu vertreiben, die Stunden, Tage, Wochen, Monate, ja Jahre, ohne Wissen, wann und ob sie je wieder nach Deutschland zurückkehren konnten, entwickelten sich die Deutschen zu echten Freizeitüberlebensstrategen. Die Jüngeren legten sich an Sportplatz mit Fußball- und Tennisfeldern an, die Älteren turnten an Geräten. Innerhalb der Lagermauern entstand eine kleine Einkaufsstraße mit knapp 80 wirtschaftlichen Unternehmen. Darunter eine Druckerei, die die wöchentliche Zeitschrift Die Baracke herausbrachte, eine Fleischerei, eine Kegelbahn oder die Geba-Bäckerei, die Gefangenenlager-Bando-Bäckerei, die Christstollen, Käsestangen, Napfkuchen und täglich frische Brötchen backte und ihre Waren auch zu Deutschen in ganz Japan verschickte. In Nakoto gibt es die Bäckerei Deutsuken, übersetzt Deutsche Traufe. Klassische Musik tönt aus den Lautsprechern, ausnahmsweise mal nicht Beethoven. Bäcker Oka erzählt. Sein Vater hat das Hefeteigrezept von einem Bäckermeister gelernt und der direkt von den Deutschen. Aber bei den Japanern kam das in Reinform nicht gut an. Deshalb liegen heute in den Regalen süße Hefestückchen gefüllt mit roter Bohnenpaste und schneeweißes Toastbrot. Kein Vergleich mit einer deutschen Bäckerei, weiß Herr Oka, der einst einen Bäckergesellen aus Lüneburg bei sich für 2 Wochen aufnahm. Fast entschuldigend sagt er, dass in Naruto nur das japanisierte Hefegebäck ankommt, dass man vom deutschen Brot selbst nicht so begeistert ist und lieber amerikanisches Toastbrot verzehrt.
Wir heißen Deutsuken, also denken hier alle, wir seien mit Deutschland verbandelt. Aber als die Bäckerei entstand in den 50er Jahren, gab es in Japan noch keine Brotkultur. Was den Japanern am ehesten schmeckte, war süßes Gebäck. Das konnte man nachmittags essen, so wie japanische Süßigkeiten. Wir Japaner mögen Brot weich. Es sollte leicht zu kauen sein. Deutsches Brot schmeckt irgendwie sauer und es ist viel zu schwer.
Neben der Brotkultur erschien den Japanern in Naruto auch die Musik ungewohnt. Ein Mandolinorchester, das Engelorchester und etliche andere entstanden. Hermann Hake schreibt seiner Mutter immer wieder, wie sehr er Fortschritte machte im Geigenspiel. Jeden Tag mindestens 2 Stunden. Das wollten auch Japaner aus der Umgebung hören und kamen immer mal wieder, um der fremden Musik zu lauschen. Eine Gruppe wohlhabender junger Männer wollte selbst spielen. Der Orchesterleiter Paul Engel unterrichtete sie persönlich, einmal die Woche. Einer davon war Herr Niki. Die westliche Musik hat es ihm so sehr angetan, dass er über Beziehungen der Lagerinsassen ins Geschäft mit dem deutschen Geigenbauer Häfner Geigen kam. Er importierte dessen Geigen und vertrieb später auch die ersten in Japan hergestellten Yamaha-Klaviere. Nikis Musikladen gibt es noch immer im Nachbarort Tokushima. Ein kleiner Raum, in dem Gitarren an den Wänden hängen. Jeder Platz ist mit Noten, Verstärkern, Saiten vollgestopft. Frau Niki, die Tochter, verkauft hier noch immer Musikinstrumente. Die schon lange im Rentenalter angekommene Dame betreibt das Geschäft mit Leidenschaft. Sie packt alte Fotos aus und erklärt die ganze Historie.
Die japanische Gruppe um meinen Großvater war nicht sehr gut. Sie konnte nur zwei Lieder spielen, den Donauwellenwalzer und An der schönen blauen Donau. Aber diese beiden Lieder wurden immer und immer wieder von ihnen verlangt. Dass wir seit 100 Jahren das fortführen, dass wir diese Verbindung haben, die weiter in die Zukunft reicht, darüber bin ich sehr dankbar.
Die Verbundenheit war da, zwischen den gerade mal 500 Einwohnern, die Naruto damals hatte, und den 1000 deutschen Kriegsgefangenen im Lager. Eine der letzten Postkarten, die die Bando-Lagerdruckerei herstellte, zeigt das Eingangstor von Bando und einen Soldaten, der mit dem Taschentuch Abschied nimmt. Eine leere Bierflasche liegt auf dem Boden. Ein Hund weint, mehr nicht. Dazu die Worte: Scheiden tut weh, aber nicht von Bando.
Nachdem die Deutschen 1920 weg waren, hat man sie nicht vergessen. Aber es gab wenige Gelegenheiten, über sie zu sprechen.
Das haben der Leiter des Deutschen Hauses und die Bürger von Naruto in den letzten Jahren mit ihren vielen Aktivitäten gründlich nachgeholt. Es ist jetzt wirklich zur Heimat der großen Neunten geworden. Nur wenn man ganz genau nachfragt, erfährt man, dass die 9. Symphonie damals, an diesem Junitag im Lager, nur von den Kriegsgefangenen selbst gehört wurde. Wie es also dazu kam, dass die 9. in Japan zu einem Heilsgesang hochstilisiert wurde, das ist eine Parallelgeschichte, zu der es viele Theorien gibt. Professor Koroyasu von der Naruto-Universität hat ein Buch bei sich liegen, Die 9. und ihr Einfluss auf Japan. Die plausibelste Theorie hat mit Japans Meiji-Zeit zu tun. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Japan in den Schulen Gesang unterrichtet, auch auf Deutsch.
Alle Vögel sind schon da.
Es entstanden auch viele Chöre, die vor allem aus Amateuren bestanden.
Und am Jahresende, um nochmal ihre Kassen zu füllen, taten sie sich mit den Orchestern zusammen. Es schien ihnen, dass durch die Unterstützung der Instrumente mehr Geld zu verdienen war. Beethovens 9. eignete sich dafür gut. Das wurde zum Brauch in ganz Japan.
Sogar als Telefonwarteschleife. Michaela Fieser mit der Geschichte von Beethovens 9. Sinfonie in Japan. Und am Ende klang es dann für mich so, als ob es Zufall war, dass Amateurchöre und Amateurorchester sich gerade dieses Stück ausgesucht haben und es dann eben so groß gemacht haben in Japan. Ist das so?
Nein, also Beethovens Stück, das ist natürlich großartig, ne? Und in der 9. Symphonie ist ja auch so, dass die erst einzeln spielen und am Ende kommt alles zusammen. Und das spricht den Japanern total aus der Seele, dieser Aufbau, ne? Dieses erste Einzel und dann am Schluss zusammen. Man sagt ja auch, die Japaner hätten ein Gen, das wir Europäer nicht haben, das für das Zusammensein ein soziales Gen ist, ne? Keine Ahnung, vielleicht liegt es damit zusammen. Tatsache ist halt, dass
die Musik eine ganz andere Sprache spricht als die eigentliche Sprache und dass die von Herz zu Herz geht. Das ist das, was mir dort immer wieder begegnet ist. Die Leute haben immer gesagt, Musik ist die Sprache, die die Sprache der Herzen miteinander verbindet. Und Beethovens Neunte ist da ganz großartig darin.
Und dieses Werk verbindet ja auch Japaner und Deutsche bis heute. Was noch dazu zählt, zu den Gemeinsamkeiten und was auch sehr unterschiedlich gelagert ist in beiden Ländern, das wollen wir jetzt noch weiter besprechen, hier in der Weltzeit, weil sich das auch Hörer gewünscht haben. Deutschland, Japan. Unsere ersten Experten dazu sind Schüler aus Lüneburg, die jetzt im Sommer ihre Partnerstadt Naruto besucht haben, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten Aufführung von Beethovens Neunter in Japan. Und das ist ihnen dabei aufgefallen.
Besonders auffällig in Japan war, dass die Leute einem sehr sympathisch waren, dass sie einem immer sehr nett begegnet sind. Man hat wirklich von jeder Seite eine Begrüßung bekommen und ein Lächeln. Und das ist etwas, was man hier aus Deutschland nicht im Alltag so kennt, so häufig.
Dann haben wir eben auch noch einen buddhistischen Tempel besichtigt. Das war wirklich sehr interessant, auch mal zu sehen, woran die Buddhisten glauben und was die so für Statuen etc. haben.
Neu für mich war in Japan, dass man so gesund gegessen hat. Es wurde sehr viel Wert auf natürliche Zutaten gelegt und auch sehr frische Zutaten, was mir aufgefallen ist.
In der Naruto High School hat man eben auch Menschen gesehen, die komplett erstaunt waren, dass man blonde Haare hat. Ich meine, das ist komplett was Fremdes für die Japaner in dem Sinne, weil sie ganz selten nur Menschen mit einer anderen Haarfarbe sehen.
Besonders begeistert war unsere Gruppe auch von den beheizten Toilettensitzen, weil die hat man ja so in Deutschland nicht und es ist sehr viel angenehmer, als es sich vielleicht anhört.
Man hat aber auch gesehen, dass auch in Japan irgendwie vieles von Vorurteilen geprägt ist, ähnlich wie wir Deutsche vielleicht unsere übervorurteilte Sicht auf Japan haben. Man sieht daran ja dann auch, wie viel Austausch vielleicht nötig ist, bis man wirklich versteht, wie man in einem anderen Land so lebt.
Wir haben wirklich sehr, sehr nette Bekanntschaften gemacht. Mit einer Bekanntschaft habe ich jetzt noch Kontakt und wir halten auf Englisch Schriftverkehr und das ist wirklich sehr, sehr super. Ich meine, diese Person habe ich bei dem Konzert kennengelernt, der 9. Sinfonie. Und das war wirklich ein traumhaftes Erlebnis. Ich meine, wir haben da wirklich gestanden mit sehr, sehr vielen Personen und haben dieses Stück zusammen aufgeführt im Sinne des 100-jährigen Jubiläums und das war einfach so schön.
Eindrücke von Schülern aus Lüneburg, die nun im Sommer ihre Partnerstadt Naruto besucht haben. Danke auch an ihre Lehrerin. Ja, und bei uns ist weiterhin Michaela Fieser. Wie waren denn damals Ihre ersten Begegnungen in Japan?
Na, ich hatte damals ja eine ganz besondere Zeit, weil ich ein Jahr lang in einem Kloster gelebt habe in Japan. Das heißt, ich hatte lauter, wie sagt man da, also sehr tiefdenkende Menschen um mich herum. Und da gab es unter anderem, also einer meiner Lieblingsmönche dort war der Kojun-san, der war schon sehr alt und hat auch den Zweiten Weltkrieg mitbekommen und der stand oft, wenn ich so gar nicht erwartet habe, hinter mir und hat so getan, als ob er auf mich draufhaut und wenn ich mich dann rumgedreht habe, hat er einen Heil-Hitler-Gruß gemacht und mich angelacht. Und es war in keinster Weise böse gemeint oder seltsam, sondern es ist halt so einfach, das war das, was er sich erinnert hat, an die Deutschen. Und ja.
War es erstmal fremd für Sie, da zu sein?
Naja, in Japan sein ist, glaube ich, für jeden immer sehr fremd. Das ist, weil es ja auf den ersten Blick glaubt man ja, es ist ein modernes Land, so ähnlich aufgebaut wie unseres. Und dann merkt man aber, dass die ganze Mentalität sehr anders ist. Aber die Japaner haben einen Wahnsinnsrespekt vor uns Deutschen. Die lieben alles Deutsche. Ne? Es wird dort Baumkuchen verkauft in vielen Bäckereien, die deutsche Musik. Und es wird gesagt, die Deutschen sind so pünktlich, sie sind so genau. Also ich hatte da einen unglaublichen Vertrauensvorschuss von den Japanern, einfach weil ich Deutsch war.
Japaner und Deutsche, wenn wir jetzt wieder auf die historische Dimension kommen, im Ersten Weltkrieg, das haben wir gehört, waren die politischen Führungen beider Länder verfeindet. Trotzdem gab es eben diese Faszination, die Sie auch schon angesprochen haben, für klassische Musik aus Deutschland und offenbar auch für die wilhelminischen Bärte.
Ja, also es ist ja, da muss man ein bisschen weiter zurückrollen. Und zwar war ja Japan über 300 Jahre lang ein geschlossenes Land. Das heißt, da durften keine ausländischen Schiffe außer die holländischen und die chinesischen reinkommen. Die hatten also keinen Kontakt. Und dann haben sie aber plötzlich gemerkt, oh, wir verlieren den Anschluss an die Welt. Wir müssen ganz schnell nachholen. Und dann haben die also mit dem Beginn der Meiji-Zeit, das war dann 1868, begonnen, verschiedene Delegationen ins Ausland zu schicken, um zu lernen. Und dann haben die zum Beispiel auch, kam dann auch eine hier in Berlin an und haben das preußische Militärsystem übernommen. Ne? Und hatten jahrelang preußische Militärstrategen als Berater und waren sehr eng. Auch das deutsche Arztsystem wurde übernommen. auch heute noch, wenn man in Krankenhäuser geht, gibt es ganz viele deutsche Wörter, die eben aus dieser Zeit noch kommen. Aber diese wilhelminischen Bärte, ja, das war halt so ein Ausdruck des Stolzes, ne? Und den hat ja auch unser Matsuesan aus dem Bandolager hat den ja getragen. Und er ging wirklich über beide Backen hinweg, dieser Bart.
Dieser Stolz, das ist ja auch in Deutschland irgendwie ein wichtiges Thema bei einigen. Sind sich da Japaner und Deutsche da ähnlich?
Ich würde sagen, dass die Japaner noch ein bisschen mehr haben. Es gibt ja den Bushido, den Weg des Kriegers, der noch mehr ausgeprägt ist. Und das Ganze kam ja dann zu den Auseinandersetzungen im Ersten Weltkrieg, weil die Japaner dann das, was sie gelernt haben, zu sehr umgesetzt haben und dann plötzlich auch imperialistisch gedacht haben und angefangen haben, China zu attackieren, indem dann auch Deutsche ihre Kolonien hatten. So. Aber das hat sich dann wieder gewendet. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann aus Deutschland wieder versucht, Anschluss zu knüpfen und hat so ganz viele japanische Kulturinstitutionen gegründet. Und im Zweiten Weltkrieg war es ja dann, hieß es die Achse, ne? Das war dann Deutschland, Italien und Japan. Und das ist eigentlich die Zeit, die in Japan im Gedächtnis geblieben ist, diese enge Verbundenheit.
Und positiv in Erinnerung, weil in Deutschland ist diese Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht positiv in Erinnerung.
Nee, natürlich ist sie nicht positiv in Erinnerung, aber es ist so, da hatten sie ihre Verbündeten. Die haben zusammengehalten. Also es war dann auch, deshalb hat ja auch dieser Kochun-san, der alte Mönch im Kloster, mich gerne mit dem Heil-Hitler-Gruß begrüßt, weil er hat sich da nichts Böses bei gedacht. Und
also aus japanischer Sicht ist das durchaus eine positive Erinnerung an diese Zeit.
Ja, es ist eine positive Erinnerung, ja, weil man zusammengehalten hat.
Jetzt diese ganze Abschottung, die Sie erwähnt haben, die hat ja auch bis heute praktisch Folgen. Also im Dezember hatten wir jetzt in Japan eine große Diskussion um die Reform des Einwanderungsgesetzes. Ziel der rechtskonservativen Regierung ist es, mehr ausländische Fachkräfte ins Land zu holen. In der Region, Frau Fieser, in der wir heute waren, über die Sie uns mehr berichtet haben, in Naruto, da ist man Fremde durchaus gewöhnt und könnte wahrscheinlich sagen, dass da so eine Änderung der Einwanderungskultur durchaus freundlich dem Ganzen begegnet wird.
Ja, also da gibt es, in Naruto ist der Beginn einer langen Pilgertour, das ist die 88 Tempel von Shikoku und das pilgert man seit Tausenden von Jahren und eben in Naruto ist der Ryosenji, der erste Tempel und ich habe mich dort auch mit dem Abt unterhalten und der meinte eben, dass man in Naruto, die Pilger kamen ja aus ganz Japan, die kamen nicht aus der ganzen Welt früher, die kamen wirklich aus ganz Japan, aber die einzelnen Regionen in Japan waren und sind auch heute noch sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn die Pilger dort ankamen, dann hatten sie nicht viel Geld. Sie waren ja auf das angewiesen, was man ihnen gegeben hat. Und deshalb meinte er, sei man dort gewohnt, dass fremde Leute kommen, die nichts bei sich haben, denen man dann mal eine Melone gibt oder sonst irgendwas zum Essen und denen man halt freundlich gesinnt ist, weil man weiß, sie sind hier, um irgendeine große Sache in ihrem Herzen zu bewegen. So hat er es ausgedrückt. Und meinte wohl auch, dass diese Deutschen im Kriegsgefangenenlager in einer ähnlichen Situation waren. Ne? Die wussten ja nicht, wie lange sie dort sein werden. Und ich meine, das muss man sich vorstellen. Da kommen 1000 Männer in dieses 500-Seelendorf rein. Und ich meine, wenn das heute hier passiert, würden ja alle Alarmglocken hochgehen. Aber dort hat man das zugelassen und hat sich interessiert für die. Und wenn die ein Konzert gaben, hat man zugehört. Man hat, der Bäcker also hat gesagt, ich möchte gerne lernen, wie man dieses Hefegebäck macht. Und da gab es viel Austausch. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und dass es dann auch mit Beethoven endet, mit dem alle Menschen werden Brüder, das leben die jetzt so richtig auf dort.
Michaela Fieser hat uns diese Geschichte heute näher gebracht. Ein Hörerwunsch war das auch an Sie. Vielen Dank.
Gerne, ich war total gerne dort und vielen Dank, dass ich das für Sie machen konnte.
Und weitere Themenvorschläge von Ihnen bearbeiten wir dann nach Weihnachten. Da haben wir uns schon einige Themen ausgesucht. Nun aber erstmal ein fröhliches, friedliches und besinnliches Weihnachtsfest. Ich bin André Zanto. Machen Sie es gut.